D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ja, das muss dann wohl ich sein. Schönen guten Abend euch allen. Zusammen zu diesem Throwback Tuesday heute Abend, ne? Eine Woche zurück. Da haben wir über Rogue One, a Star Wars Story gesprochen, den neuen Star Wars Film. Und auch da haben wir festgestellt, gibt es wieder klugscheißende Roboter.
Warum kriegt sie einen Blaster und ich nicht?
Was? Weil ich weiß, wie man damit umgeht.
Das ist die richtige Antwort auf die Frage. Mittwoch bin ich dann nach London geflogen und habe dort die Darsteller des Films und auch den Regisseur Gareth Edwards getroffen. Und zwei der Darsteller sind heute Abend zu Gast bei uns in der Sendung. Freue ich mich sehr. Mads Mikkelsen und Ben Mendelsohn. Quasi direkt von der dunklen Seite der Macht aus rübergekommen in eine Stunde Film. Die habe ich getroffen und habe mit den beiden mal so über Darth Vader als Arbeitgeber gesprochen. Ja, also, was ist eigentlich so cool auf der dunklen Seite der Macht? Die Antworten auf Fragen wie diese heute Abend hier in der Sendung. Dann kommt diesen Donnerstag der obligatorische Disney-Weihnachtsfilm in die Kinos. Dieses Jahr heißt der Vaiana-Animationsfilm. Ist so ein Klassiker, ne? In der Kinoszene in dieser Jahreszeit haben wir eigentlich jedes Jahr so einen Disney-Weihnachtsfilm. Osnat Shura ist die Produzentin von Vaiana und auch die ist heute Abend zu Gast bei uns in eine Stunde Film. Dann startet endlich Nocturnal Animals. Das ist die zweite Regiearbeit von Designer Tom Ford. Ein Film, von dem die Kollegin Anna Wollner damals extrem begeistert war. Die hat den nämlich schon bei den Filmfestspielen in Venedig gesehen. Ich habe den mittlerweile auch gesehen und schließe mich mit der Begeisterung an. Und es gibt ein neues Serienhighlight, das ich für euch entdeckt habe, für die unter euch, die das noch nicht kennen. Eine Serie, die heißt Goliath mit Billy Bob Thornton in der Hauptrolle. Und warum die sich vielleicht besonders lohnen könnte, auch das heute Abend in eine Stunde Film. Also Vorhang frei, Bühne auf oder wie das heißt.
D-Radio Wissen.
Maui, Gestaltwandler, Halbgott des Windes und des Meeres. Ich bin Vaiana von...
Held der Seefahrer.
Was?
Es heißt korrekt Maui, Gestaltwandler, Halbgott des Windes und des Meeres. Held der Seefahrer. Ich hab dich unterbrochen, nochmal von vorn. Held der Seefahrer. Jetzt du.
Ich bin...
Entschuldige, warte. Und Seefahrerinnen. Fahrer und Fahrerin. Von beiden. Von allen. Nicht so ein Jungs-Mädels-Ding. Eher so, Maui ist der Held von allen. Das machst du klasse.
Na? Stimme erkannt, eigentlich singt der Typ mehr, als er spricht. Andreas Burani, der hier aber dem Hauptdarsteller, dem Männlichen, im neuen Disney-Weihnachtsfilm Vaiana seine Stimme leihen darf. Andreas Burani als Maui, so eine Art samoanischer Halbgott, so eine Maori-Figur von Kopf bis Fuß zutätowiert mit Tätowierungen, die nicht nur wahnsinnig echt aussehen in diesem Animationsfilm, sondern sich auch noch bewegen können auf seinem Körper. Das ist eins der großen Gimmicks dieses Films. Und der trifft hier auf die Hauptdarstellerin, auf Vaiana, ist ihr erstes Zusammentreffen im Film und das verläuft nicht ganz so, wie eigentlich ursprünglich mal gewünscht. Vaiana ist die 16-jährige Tochter eines, ja, wenn man so will, Südsee-Häuptlings von so einer kleinen Insel, einem Volk, das viele Jahrhunderte Seefahrer waren, also die sind viel durch den Pazifik gereist und haben tausende von Inseln erkundet und jetzt mit einem Mal, ja, reist keiner mehr. Wir sind also nur noch auf ihrer Insel und verwalten das bisschen Land, was sie haben. Und Vaiana, die 16-jährige Tochter, die Prinzessin sozusagen dieses Volkes, fragt sich, warum ist das eigentlich so? Warum traut sich seit mittlerweile Jahrhunderten keiner mehr runter von der Insel? Und sie ist so der Archetyp der weiblichen Disney-Heldin, wie wir das in den letzten Jahren häufiger gehabt haben. Ne? Wenn wir beispielsweise mal an Frozen denken oder wenn wir an Rapunzel neu verföhnt denken oder auch an Merida denken, das haben wir in den letzten Jahren immer häufiger gehabt, dass die Helden mittlerweile Heldinnen sind, junge Frauen, die sich was trauen, die mutig sind und die was entdecken wollen und irgendwie dann natürlich auch sich selbst finden wollen. Das ist immer so ein bisschen die Metaebene, auch in den Disney-Filmen. Und hier ist es halt Diana, diese Vaiana, diese Prinzessin, deren Name mir Schwierigkeiten bereitet heute Abend. Vaiana. Ich probiere das noch ein paar Mal. Ich kriege das hin im Laufe des Abends. So. Und die hat sich also jetzt auf den Weg gemacht, hat also heimlich ein Schiff geklaut und ist auf dem Weg, die Welt zu erkunden und einen Auftrag zu erledigen. Denn einer alten Legende nach muss sie einen Edelstein zurück an seinen Platz bringen. Der ist vor vielen Jahren gestohlen worden und wenn der nicht wieder an seinen Platz zurückkommt, dann zerfällt dieses ganze wunderschöne Reich des Pazifiks immer mehr zu Staub. da ist natürlich dann auch so ein kleines bisschen, ne, der Umweltaspekt auch für jüngere Zuschauer gerecht, mundgerecht so mit eingebaut. Also wenn sie diesen Stein nicht zurückbringt an ihren Ort, dann passiert was ganz Schreckliches. Und Maui, ausgerechnet dieser Maori-Halbgott Maui, das ist derjenige gewesen, der damals diesen Stein, diesen Edelstein geklaut hat. Also schnappt sie ihn sich, das war die Szene, die ihr gerade eben gehört habt. Und Maui soll also quasi das wieder heile machen, das wieder richtig stellen, was er da vor vielen hundert Jahren da mal übel falsch gemacht hat. Wir haben eine Heldin, Vaiana, wir haben einen Held, Maui, der so ein bisschen so eine Mischung aus auch sehr mutig, aber auch sehr tollpatschig und ein bisschen dummdreist ist und der vor allen Dingen Vaiana diese Story kein bisschen glaubt, dass ausgerechnet sie die Auserwählte sein soll, die alles wieder gut macht.
Meine Leute, die haben mich nicht geschickt. Das war der Ozean.
Der Ozean, klar. Logisch, du bist was? 8? Kannst nicht segeln? Naheliegende Wahl.
Er hat mich nicht grundlos auserwählt.
Wenn der Ozean so schlau ist, warum bringt er das Herz dann nicht selbst zurück nach Tefiti? Oder bringt mir meinen Haken? Glaub mir, der Ozean hat sie nicht mehr alle.
Da ist das wichtige Stichwort des Films nur auch schon gleich mehrere Male gefallen, nämlich eben der Ozean. Es gibt also nicht nur die Hauptdarstellerin und den Hauptdarsteller, sondern das Wasser spielt eine elementar wichtige Rolle in Vaiana. Und das, muss ich sagen, ist auch ein Element, ein grafisches Element im Film, das ein komplett neues Level eröffnet. Also die Story mit dieser Heldin, die Abenteuer bestehen muss und diesen dummdreist, tollpatschigen Typ da an ihrer Seite hat, das ist jetzt nicht so wirklich neu. Aber grafisch passiert hier wirklich eine ganze Menge. Beim Wasser ist es mir ganz extrem aufgefallen, also beim Ozean, was immer wieder Thema ist, so als wichtigstes Element der Einwohner der Pazifikinseln, da ist es so. Und auch bei den Haaren kann man es ganz deutlich sehen, wenn ihr ab Donnerstag in Vaiana reingeht. Achtet mal auf die Haare der Figuren. Das ist wirklich abgefahren. Mittlerweile sind wir da auf einem Niveau angekommen, wo man so denkt, es sind nach wie vor animierte Figuren in diesem Film, aber die Umwelt, in der sie sich bewegen, das Wasser, auch die Haare auf den Köpfen, gerade wenn dann noch so Wind weht, das sieht vollkommen realistisch aus, fast schon wie so eine, wie so eine Mischung aus Real- und Animationsfilm, wenn ihr beispielsweise zuletzt an das Dschungelbuch denkt, an die Neuverfilmung. Auch da war es ja so, dass vieles animiert war, aber komplett echt aussehen sollte. Und hier sieht es zwar alles immer noch sehr nach Animationsfilm aus, aber mit so einzelnen real wirkenden Elementen. Fand ich sehr spannend, weil in der Form hat man das bisher noch nicht gesehen. Das sind so Details gewesen, an denen in dieser 5-jährigen Entstehungsgeschichte zum Film wirklich viel gearbeitet worden ist. Da hat man ganz viel ausprobiert und wollte da auch ein neues Level erreichen. Das ist absolut geglückt. So, Vaiana und Maui sind also unterwegs, da ihren Job zu erfüllen. Das ist teilweise niedlich, das ist teilweise sehr lustig. Es gibt auch noch so einen Sidekick, auch das kennen wir aus den Disney-Filmen. Hier ist das ein Hahn, ein völlig bescheuerter, dämlicher Hahn, der so witzig ist, dass bei einem gefüllten Kino voll Journalisten und Filmjournalisten, kann ich aus Erfahrung sagen, sind nicht unbedingt die wahnsinnig spaßbereitesten Menschen in so einer Kinovorführung, dass also wirklich das ganze Kino schallend gelacht hat, wann immer dieser bescheuerte Hahn ins Bild getorkelt ist. Will nicht zu viel verraten. Also auch das wirklich schön, viele kleine Details. Auch da hat Disney in den letzten Jahren gut was hinbekommen, sowohl die Jüngeren mit der Story an sich anzusprechen, aber auch die Älteren, die dann mitgehen mit den Jüngeren, zu fesseln mit so Kleinigkeiten. In diesem Film ist es dieser vollständig bekloppte Hahn. Und die Produzentin des Films ist bei uns. The producer of Disney's new movie Vaiana is with us, Ozna Chura. Good evening, hello.
Good evening, hello.
Let's first talk about the topic of the movie, Ozna, because Disney is always known for coming up with new stories and new settings and all that stuff. So why the Pacific Sea for this movie?
Well, the directors of the movie, John Musker and Ron Clements, who are Disney legends, they made Aladdin, Little Mermaid, Hercules, and many other movies, were thinking about what movie they wanted to do next. And John has been fascinated by the Pacific Islands for a very long time, by the area of Oceania. He was drawn to it, started reading the stories. Ron got excited as well. They pitched the idea to our chief creative officer, John Lasseter, and he said, yeah, that sounds really good. Go research. And they came back from the research trip just so excited and empowered and wanting to tell a story set there. And that's what we indeed did over the last few years. years.
What I saw in the movie is a huge part of realism on the characters, for example, talking about Vaiana's hair or talking about Maui's tattoos, which don't look animated. They look like realistic hair and realistic tattoos.
Yeah, the look of the film was really dictated by the beauty that we saw there and by the story that we wanted to tell. The magnificent hair, we were just inspired to find a way to make it feel like it's real, in the sense that when it's wet, it's wet, in the sense that when the hair kind of moves, you want it to move in the breeze, you're on the ocean, the hair is moving, the sails are moving, the ropes are moving, and all of that is actual very specific work of a specific department in animation. But everyone in every department was inspired to bring out the beauty that we saw there.
But the possibilities you have nowadays, is a kind of thing that you have to do as a producer to keep things in shape in a way that it's not looking too realistic, because it should still look like an animated movie.
Yeah, our hope was that we capture the essence. That's, I think, what animation does best, is capture the essence of something rather than the outer appearance of something. And so some of the water, yes, it may look realistic when it's just flowing the way water flows, but it's also a character, and it behaves in ways that water... Well, I haven't seen water behave that way yet, except in an animated film. So there's magic in the film. The tattoos, as you said, it actually is more powerful when we animate a tattoo. The tattoos move, and one of Maui's tattoos is actually a character that moves on him. So if you give it a somewhat realistic treatment, in that it's under the skin the way tattoos really are, and yet it's alive, something about that magic becomes really delightful.
There is another thing that Disney does these days. Let's say, for example, The Jungle Book, which is animation as well. Do you nowadays use a collaboration between your animation studios and the real film studios, or is it completely separated from each other?
We're actually very separate as studios within the overall studio. Pixar and Disney Animation share John Lasseter as our creative lead, and I used to work at Pixar. There's a lot of friendships between us all, but the live action department is completely separate.
Mm-hmm. Okay. With people going to the movies now and see Vaiana, I'd like to give you the chance to point out maybe a part of the story or a special scene where they should keep their eyes especially wide open, because it's something where you put a lot of work in, like more into other scenes. Would there be a scene like that?
I'd say watch the whole movie carefully, because there's some amazing work in it.
But you must have a darling.
I have.
Everyone has a darling.
A few darlings, I have to say. But
name one.
Well, okay, in the early parts of the movie, Vaiana is a little girl, and I think one of the cutest toddlers we've ever created. And there is a moment where she has to make a choice between an act of compassion and following something that's being offered to her, some sort of glittery, shiny thing. Mm-hmm. And she makes the right choice. So she's this little girl, and it's amazing, amazing, amazing to watch. It's just absolutely adorable. I love that. And there are later scenes where Vaiana is now 16, and she's in battle, and she has to, you know, kick some ass, if I may say so. And she does. And she does. She's a strong character with no fear, with this great determination, and yet with this wonderful compassion and, I don't know, emotional intelligence, if you will, this wonderful balance in a character. So there's some great scenes where you see both in action. I'll stop there, but I could go on.
I know. 5 years of hard work, which ended into a really beautiful job that you guys made.
Thank you.
Thank you for being with us tonight. Ozna Chura, the producer of Disney's new movie, Vaiana, coming out on the movies right from this Thursday on. Thanks for the visit.
Thank you.
Als die Kollegin Anna Wollner Anfang September von den Filmfestspielen in Venedig zurückgekommen ist, war sie extrem begeistert, und zwar ganz speziell von einer Schauspielerin namens Amy Adams. Das ist eine dieser Schauspielerinnen, der es aktuell genauso geht, wie es jahrelang zum Beispiel Kate Winslet ging oder wie es auch jahrelang Leonardo DiCaprio ging, nämlich 5-6 Mal für einen Oscar nominiert, aber bisher noch nichts gewonnen. So, seit Venedig standen da neue Möglichkeiten im Raum. Amy Adams gleich mit 2 Filmen dort vertreten, zum einen mit Arrival, dieser wirklich tolle Science-Fiction-Film, über den wir hier auch schon gesprochen haben, der jetzt schon seit einigen Wochen im Kino läuft, mittlerweile, seit ein paar Wochen. Und zum anderen wegen Nocturnal Animals. Das ist die zweite Regiearbeit von Designer Tom Ford, der auch gezeigt worden ist. Und nochmal kurz für euch so als kleine Erinnerung, ne? Throwback Tuesday ist ja heute Abend, zur kleinen Erinnerung, wie schwierig Anna das da fand, sich zu entscheiden. Wie ist es denn jetzt mit der nächsten Oscar-Nominierung für Amy Adams? Für Arrival oder vielleicht doch für Nocturnal Animals?
Ja, es ist schwierig. Sie wird, denke ich mal, definitiv eine Nominierung kriegen. Und ja, ich denke dann schon für Arrival, denn es ist mehr ihr Film. Nocturnal Animals muss sie sich ganz fies teilen mit Jake Gyllenhaal, der eine geile Begründung hatte, warum er überhaupt mitmachen wollte.
Initially it was the color of paper that the script was printed on, which is a color I had never seen before. But it was a particular hue of red that we don't normally use, or I've never read off of before. And it oddly actually changed the entire read for me.
Also an alle Hollywood-Regisseure da draußen, wenn ihr mal Jake Gyllenhaal für eine Rolle haben wollt, schickt ihm einfach ein farbiges Drehbuch und der Typ geht total drauf ab. Tom Ford hat es gemacht, der hier seine zweite Regiearbeit ablegt. Und ja, auch das ist Wahnsinn, denn Nocturnal Animals ist ein unglaublich dichter, spannender Thriller. 2 miteinander verwobene Geschichten, eine eiskalte, isolierte Kunsthändlerin, die von ihrem Ex-Mann ein Manuskript bekommt und die perfekte Rache als Dank für die gescheiterte Ehe und das Buch sich als Geschichte im Film entfaltet. Also dieses Roman, dieses Manuskript, was sie da bekommt, erzählt der Film dann quasi nochmal im Film. Du kriegst also wirklich 2, beziehungsweise ja fast schon 3 Geschichten zum Preis von einer. Die Bilder sind durchgestylt und so hyperrealistisch, dass du auf Stopp drücken und dir die Momente an die Wand hängen willst. Also Nocturnal Animals, auch ein Film, ich glaube, er kommt am 22. Dezember in die Kinos, auf den ich mich jetzt nochmal gucken will, freue total.
Ja, da hat sie recht gehabt, die Anna. Am 22. Dezember, das ist nämlich diese Woche Donnerstag, startet Nocturnal Animals in den Kinos, von mir auch. Ganz klare Empfehlung, wenn ihr euch ein bisschen mal auch abseits des Mainstreams bewegt und als Hörer dieser Sendung tut ihr das natürlich, zumindest hin und wieder mal, ist es eine klare Empfehlung für ab Donnerstag Nocturnal Animals in den Kinos.
Seit dieser Fall existiert,
da passieren mir ständig die merkwürdigsten Sachen.
Sind Sie zufällig Billy McBride? Der Billy McBride? Das war mal einer der allerbesten Strafverteidiger im Land.
Was ist passiert?
Michelle hat ihn verlassen und dann brach alles zusammen.
Dass Sie viel zu viel trinken.
Das ist nicht korrekt. Ich trinke nur die richtige Menge.
Ein ehemaliger Staranwalt, der mittlerweile in wirklich runtergekommenen Bars rumlungert, säuft wie ein Loch, raucht, bis er aus beiden Ohren qualmt, der unflätig über alles motzt, was ihm in die Quere kommt und der den Funken, selbst den kleinsten Funken Glauben an sich selbst längst verloren hat. Wer könnte einen solchen ehemaligen, tiefgefallenen Staranwalt besser spielen als Billy Bob Thornton? Das müssen sich auch die Macher dieser Serie Goliath gedacht haben, David E. Kelly und Jonathan Shapiro, als sie sich ihn geschnappt haben, um ihm die Hauptrolle für diese Serie, eine Staffel bisher, 8 Folgen, auf den Leib zu schreiben, hat man das Gefühl. Dieser Anwalt Billy McBride, ehemals Star, mittlerweile Säufer, vertritt hin und wieder noch so als Pflichtverteidiger irgendwelche Junkies, hält sich über Wasser, ist geschieden. Das Verhältnis zu seiner Tochter ist auch mehr so sporadisch, weil er, wie gesagt, die meiste Zeit mit Rauchen und Saufen beschäftigt ist. Und so gammelt er also den lieben langen Tag vor sich hin, bis er plötzlich und auf Umwegen auf einen Fall aufmerksam wird, der ihn dann doch irgendwie neugierig macht. Liegt schon ein bisschen länger her, genauer genommen 2 Jahre. Und damals soll sich angeblich, zumindest ist es damals in einem relativ kurzen Prozess so verhandelt und beschlossen worden, soll sich ein Mann auf einem Schiff
vor der Küste Amerikas selbst in die Luft gesprengt haben. Das Ganze ist als Selbstmord abgehandelt worden, aber Billy sieht irgendwas in diesem Fall, das stinkt. Er wittert, dass da irgendwas ganz schief gelaufen ist und steckt die versoffene und verrauchte Nase mitten rein.
Würdest du mir bitte erklären, was auf dem Boot vorgefallen ist?
Die verbergen irgendwas Großes.
Wir reden hier von einer der drei wichtigsten Großkanzleien der Welt. Und da sind wir.
Der Hund muss liegen bleiben können.
Billy ist der Gründer dieser Firma.
Und da kommen wir nämlich.
Der Gründer der Firma.
Und da kommen wir nämlich ganz schnell schon zu dem Punkt, was Billy McBride eigentlich interessiert. Dieser riesen Rüstungskonzern, der damals ganz schnell eine Entschädigung gezahlt hat an die Familie dieses Mannes, der sich angeblich mit diesem Schiff selbst in die Luft gesprengt haben soll. Diese riesen Rüstungsfirma wird vertreten von der gigantischen, riesigen Anwaltskanzlei Cooperman & McBride, der Kanzlei, die Billy McBride damals selbst mit seinem ehemaligen Partner Donald Cooperman gegründet hat, mit dem er sich, wir wissen überhaupt nicht warum, aber irgendwann ganz schlimm verworfen hat, und zwar so schlimm, dass die beiden nichts als Hass füreinander empfinden. Und da kommt die zweite, wirklich großartig gespielte Figur ins Spiel, Donald Cooperman, gespielt von William Hurt.
Billy macht daraus David gegen Goliath.
Steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug, okay, Sir. Drehen Sie sich um und nehmen Sie die Hände hinter den Rücken.
Dein Ex-Mann muss lernen, Grenzen zu akzeptieren. Donald Cooperman würde nichts lieber tun, als dich zu vernichten.
Nennen Sie mir mal eine Zahl. Was würde es kosten, die Sache beizulegen? Auf der Welt gibt es nicht genug Geld, um hier einen Vergleich zu schließen.
Jetzt wisst ihr, warum diese Serie Goliath heißt. David gegen Goliath, also der geschasste Billy McBride ganz alleine mit einer Gehilfin, die er hat, die aber eigentlich als Prostituierte arbeitet, die er aus der Bar kennt, in der er halt ständig säuft. Also so ein Team von 2-3 Leuten, die er dann zusammenkratzt, um sich anzulegen mit seiner ehemaligen Kanzlei, in der Hunderte von Anwälten arbeiten. Großartig aufgezogen, die ganze Nummer. Es wird von Folge zu Folge immer spannender und vor allen Dingen großartig besetzt. Die beiden Hauptfiguren habe ich genannt. Billy McBride, gespielt von Billy Bob Thornton, und Donald Cooperman, die beiden großen Anwälte, gespielt von William Hurt. Aber auch Molly Parker zum Beispiel als Anwältin auch in dieser Großkanzlei. Molly Parker kennen wir bestens als Jackie Sharp aus House of Cards. Eine Schauspielerin, die das extrem drauf hat, so undurchsichtige, biestige, machtbesessene Frauen zu spielen, macht sie auch hier wieder herausragend. Und die Entwicklung innerhalb dieser 8 Folgen, dieser Spannungsbogen, der sich aufbaut, immer weiter bis Folge 7, Folge 8 Anfang und dann erst ganz zum Ende hin sich klärt und auflöst, der ist wahnsinnig gut gemacht. Ich meine, ich hatte eingangs erwähnt, ne, die Macher sind David E. Kelly und Jonathan Shapiro. Die haben unter anderem gemacht Die Firma, die haben gemacht Justice, die haben Just Legal gemacht und vor allen Dingen eine meiner Lieblingsanwaltsserien aller Zeiten, Boston Legal. Werden viele von euch auch kennen, mit William Shatner in der Hauptrolle. Tolle Serie gewesen und jetzt quasi so ein bisschen der Nachfolger Goliath, nur einfach noch düsterer, noch sarkastischer, vom Look her toll gemacht, erinnert es so ein bisschen auch an ein Konzept, das ja sehr gut funktioniert hat in den letzten Jahren mit Breaking Bad, also so ein bisschen, obwohl es am Wasser spielt, trotzdem alles immer so ein bisschen staubig und ein bisschen zu warm und alle so ein bisschen zu verschwitzt, aber das unterstreicht natürlich die Stimmung in diesem Fall, der da verhandelt wird, unheimlich. Klare Empfehlung für all die unter euch, die Amazon Prime haben, denn da ist diese Staffel jetzt seit ein paar Wochen draußen, kann man sie sich angucken. Ich glaube, ich habe für die 8 Folgen nicht länger als 3,5 oder 4 Tage gebraucht. Also wirklicher Suchtfaktor, tolle Schauspieler, tolle Story, tolle Serie mal wieder. Hat mich gefreut. Seit letzter Woche Donnerstag läuft der neue Star Wars Film Rogue One, A Star Wars Story. Haben wir letzten Dienstag natürlich ausführlich drüber gesprochen, über die Qualität des Films, die vor allen Dingen vom Look her wirklich
irrsinnig gut geworden ist. Ein Film, der genau in diese Zeit passt, wo er spielen soll, nämlich ganz kurz vor Episode 4, also dem eigentlichen Original-Star Wars-Film von 1977. Und am Mittwoch, einen Tag nach der Sendung, habe ich mich in aller Früh für euch aus dem Bette geschält und zum Flughafen gequält, um dann nach London zu fliegen und die ganze Crew zu treffen. Ich höre euer Bedauern bis hierhin, habe also den Regisseur Gareth Edwards getroffen und habe auch die Darsteller des Films getroffen, Felicity Jones natürlich, die neue Hauptdarstellerin, aber auch, und da habe ich mich besonders drauf gefreut, Mads Mikkelsen und Ben Mendelsohn. Die beiden zusammen im Interview, die spielen ja quasi beide auf der dunklen Seite der Macht. Ich will da nicht zu viel verraten, weil einige von euch sicherlich noch nicht drin waren. Also auf jeden Fall Ben Mendelsohn, der ist so richtig auf der dunklen Seite der Macht. Den kennt ihr unter anderem aus der Fernsehserie Bloodline, die wir hier auch groß gefeiert haben, tolle Serie gewesen. Und so bin ich auch in das Interview rein, als ich also in das Zimmer zu den beiden rein bin, habe ich ihm gesagt, Ben Mendelsohn, dass nämlich genau das unser letztes Treffen war, das Interview zu Bloodline.
We spoke for Bloodline last time, Ben, when I've just seen 30 minutes of the first episode and then I soaked it in, I totally inhaled it. Fucking awesome.
Thank you. It was, yeah, I got very lucky there doing that and very lucky doing this too. It's a pretty good double.
So, guys, you two together, mean and even meaner, or whatever it is in the end, you guys growing up with the understanding that Star Wars is kind of the blueprint of science fiction, how is it to finally be in it yourselves?
A great honor, in one word. That was two, actually, but... we grew up with it, and we have no idea that that would survive for decades. We had no idea we wanted to be actors, and then later on in life, here we are in a film that we grew up with. It's kind of surreal, but as I said, it's also an honor. Mm.
How much did you enjoy that the costumes, that the whole look is very close to the original three movies, to the 70s movie, the first one?
Yeah. I think that's one of the great decisions made by Gareth, our director, is to keep it as faithful to 1977 as was possible. So we did a lot of things to that end. You know, the basic question was, could it be done in this way in 1977? And if it could, then it was an okay.
And then the huge disappointment right afterwards, no laser swords for you guys.
Who said that?
I think he did say that.
But laser swords, nevertheless, though, right? Hmm. Yeah. Disappointment. Who needs a laser sword when you have a Death Star, right?
Yes, and you built it. I mean, from the James Bond villain over Hannibal to the opponent of Doctor Strange, now building the Death Star deadly weapon. What does this say about your karma?
My karma, I'm not sure. But I'm not sure that this character was aiming specifically for the Death Star. Mm. It might have been working on something else, and then eventually it could be turned into this weapon. But it's a little too late for him to turn around because he's already morphed himself into science and he's too curious. Mm. That doesn't make him an evil person. It makes him a narcissistic, curious person.
Ah, that's okay. Let's go on philosophical in this case. Mm. What is the bright side about being on the dark side of the Force?
The Empire, yeah? Yeah, the Empire is a much better place to be. Look, anyone can be a rebel. Mm. Anyone. Yeah, turn up. I meant to be a rebel. Oh, you're okay. You're a rebel. You want to get into the Empire? You got to have something. The bright side of being on the dark side is the dark side.
Good one. Good one. And you being the right hand of Darth Vader, I mean, you must know him since the shooting. What kind of a guy is he, like, personally?
He's very private. Huh? Darth is very, very private. He is sort of like a latter-day Greta Garbo in a lot of ways. He just wants to, you know, he just wants to be at home in his little protein bath.
With his cape.
You know, he just wants time out. I mean, you got to understand that he is someone that really, he can't walk down the street. You know, he can't go to the supermarket and shop. He sacrificed all of those things for us. And I think the least we can do is allow him some privacy and dignity so he can do what he does, which we all love.
habe ich schon erwähnt, wie cool ich eigentlich Ben Mendelsohn finde. Sehr lustig. Vor allem die Passage, als er gesagt hat, well, Darth is like a latter-day Greater Garbo. Sehr schön. Jetzt wisst ihr, wie sich Darth Vader privat benimmt, wenn er so ganz für sich allein in seinem Proteinbad vor sich hinschwimmt. Tolles Treffen war das mit den beiden. Seit Donnerstag ist ja Rogue One, A Star Wars Story bereits in den Kinos. Und das gesamte Interview könnt ihr euch auch nochmal angucken. Es ist nämlich gefilmt worden in London. Haben wir für euch ins Netz gestellt auf dradiowissen.de. Da, wo ihr natürlich auch im Anschluss die gesamte Sendung findet. Fröhliche Weihnacht überall, tönt es durch die Lüfte, froher Schall. So, ich muss euch ja noch kurz ein schönes Weihnachtsfest wünschen, möchte ich nicht versäumen an dieser Stelle, denn das ist die letzte Sendung vor Weihnachten gewesen im Jahr 2016. Ist aber nicht so schlimm, weil gleich nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag kommt ja der 27. Dezember und der ist noch glücklicherweise ein Dienstag in diesem Jahr. Das heißt, schon nach dem fetten Gänse, Enten oder was auch immer ihr euch reinhaut essen, hören wir uns mit dicken Bäuchen wieder, dann zusammen mit Anna Wollner und dann gibt es nämlich nächste Woche Dienstag den Jahresrückblick in eine Stunde Film. Die Highlights, die Lowlights, unsere tollsten oder ernüchternsten Treffen, die wir in diesem Jahr mit Filmemachern hatten, das alles nächsten Dienstag von Anna Wollner und mir. Für heute Abend macht es gut, habt einen schönen restlichen Dienstag und habt vor allen Dingen ein schönes Weihnachtsfest.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.